Was war für mich überblieben? Ich hätte können in ein anderes Handelsunternehmen gehen oder ich fange nur einmal ganz von vorne an. Und nachdem meine beiden Töchter in der Pflege sind und ich das ja eigentlich immer machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt sicher nur 17 Jahre arbeiten gehen, das zahlt sich in jedem Fall noch aus. Und habe dann die Ausbildung zum Pflegefachassistenten gemacht.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Redl-Lenk.
Du bist ja mehrfacher Kindsvater und als mehrfacher Kindsvater wahrscheinlich auch immer wieder damit konfrontiert, dass deine Kinder sämtliche Ausbildungen, die es so gibt, absolvieren. Und ich glaube, deine älteste Tochter ist derzeit gerade in einem Studium als Sozialarbeiterin oder im Studium der sozialen Arbeit befasst, wie meine Tochter.
Die Sarah hat es ja schon geschafft, ne? Die Sarah, Bachelor wenigstens. Hallo Sarah, danke, dass du von der ersten Stunde an unsere Podcasts so verfolgst und uns immer wieder konstruktive Feedbacks gibst.
Genau, und von der Sarah kann ich sagen, nicht, da ist mir über verschiedene Förderschienen ein bisschen sozusagen diese finanzielle Not genommen worden, weil die Sarah hat ein Selbsterhalterstipendium gehabt, um dieses Studium zu absolvieren. Was ist denn mit der Olivia, Peter? Wie schauen da die Finanzierungsmöglichkeiten aus?
Das ist eine gute Frage, da müsste jetzt die Olivia fragen. Aber das bringt uns gleich ins Thema. Und das Thema, wir sprechen über lebenslanges Lernen eigentlich, über Fördermöglichkeiten, über Bildung. Und was ich so großartig finde, und ich habe den Satz heute von dir schon mal gehört, nämlich im Vorbeigehen. Du hast heute den Satz gesagt, wir haben eine wunderschöne Krankenanstalt, aber ein Gebäude produziert keine Leistung. Und ohne den Mitarbeiterinnen, die herinnen eine großartige Leistung erbringen, könnten wir keine Patientinnen versorgen.
Genau. Da möchte ich noch anschließen, nicht auch die Qualifikation spielt eine Rolle und wir haben heute drei Gäste eingeladen, was ein bisschen knifflig ist, weil wir als Nicht-Techniker, nicht, Sie hören das immer wieder einmal, wenn die Tonqualität in unserem Podcast schlecht ist, wir haben heute drei Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die uns zum Thema Bildungsförderung was erzählen werden und wir haben da versucht, eine Konstellation zu schaffen, die vielleicht auch ein bisschen wirklich sozusagen alltagstauglich zeigt, was gibt es denn für Möglichkeit. Ich darf also begrüßen den Michael Wolf, der bei uns im Haus als Pflegefachassistent tätig ist und der diese Pflegefachassistentenausbildung gemacht hat und da natürlich auch von Förderungen abhängig war, beziehungsweise diese Förderungen womöglich genutzt haben. Lieber Michael, vielen Dank für dein Kommen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Ja, und was du nett dazu gesagt hast, der Michael ist ja unser Jahrgang eigentlich und er steht für lebenslanges Lernen. Für ihn ist es mit der Pflegefachassistentinnen-Ausbildung nicht vorbei, sondern du bist seit kurzem an der FH St. Pölten und machst den Bachelor zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege.
Genau.
Michael, super, dass du da bist. Wir würden gern mit dir anfangen und dann in weiterer Folge die zwei weiteren Gäste vorstellen. Michael, lebenslanges Lernen. Wie schaut das bei dir konkret aus?
Also danke mal für die Einladung. Ich bin mittlerweile schon 49 und habe mich jetzt dazu entschlossen, den Bachelor in Gesundheits- und Krankenpflege nachzumachen. Das hat mich sicher auch zum Teil an meine Grenzen gebracht und mich auch vor manche Hürde gestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mit meinem Arbeitgeber oder ich sage jetzt einmal mit meinem Vorgesetzten sehr gut in der Kommunikation gestanden. Und wir haben da wirklich eine gute individuelle Lösung für mich gefunden. Was mir auch ganz wichtig war, dass ich mit meinem Team, indem ich mich sehr, sehr wohlfühle, auch im Vorfeld gesprochen habe, ob das für alle okay ist, weil natürlich muss auch jetzt vom Dienstplan her sehr viel Rücksicht auf mich genommen werden und das war auch für alle okay.
Mhm. Du, Michael, jetzt gehen wir noch ein bisschen zurück. Bevor du jetzt an der FH inskribiert hast, hast du die PFA-Ausbildung gemacht.
Genau.
Was hast du bis dorthin eigentlich gemacht? Du jetzt bist 49, so lang bist du noch nicht als PFA tätig, als Pflegefachassistent. Wie hat dein bisheriger Lebensentwurf und deine berufliche Laufbahn ausgeschaut?
Also ich habe ein paar verschiedene Sachen gemacht. Also begonnen hätte ich eigentlich schon mit dem Weg zur Krankenpflege. Also ich bin nach der Hauptschule in die Sozialfachschule gegangen mit dem Ziel, dann die Krankenpflegeschule zu machen. Das ist mir aber leider nicht gelungen, weil damals hat es nur Stenotypie und Textverarbeitung gegeben.
Und vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen, weil das ist ja nicht für uns älteren Männer, ist ja das nichts Ungewöhnliches, dass man Stenotypieren lernt.
Stenotypie ist Kurzschrift. Also du hast da einzelne Buchstaben oder ein Punkt, glaube ich, wo er ist.
Genau.
Zum Beispiel.
Und wo er Strich an. Das kann ich mir auch noch erinnern, aber mit dem kann man halt keinen Text verfassen.
Und ich habe da eh eine ganz eine tolle Lehrerin gehabt und ich habe halt das ganze Jahr fast keine Aufgaben gebracht und auch die Tests nicht positiv bestanden. Und sie hat mir dann gesagt, wenn ich vom halben Jahr die Aufgaben bringe, dann gibt's mir einen Vierer. Und ich habe mir gedacht, mit meinem Charme schaffe ich das auch ohne die Aufgaben. Aber leider ist mir das nicht gelungen und somit bin ich dann mit einem nicht genügend ausgestiegen.
Okay.
Und hätte dann müssen in die Ferien für die Nachprüfung lernen, weil es kein weiterführender Gegenstand war und ich mit dem Fünfer nicht aufsteigen hätte können. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war ein traumhafter Sommer. Ich war im Boot und sonst wo. Und meine Mutter hat dann gesagt, wenn du nicht lernst für die Nachprüfung, dann musst du arbeiten gehen. Und ich habe eigentlich keinen Plan gehabt, was ich machen hätte wollen. Und sie hat dann gesagt, du, in Lilienfeld beim Kurz suchen sie einen Koch und Kölner, da fahren wir jetzt hin. Da sind wir auch dann hingefahren. Ich habe dann auch 4 Jahre die Lehre gemacht und war dann insgesamt auch 13 Jahre im Großgewerbe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, so rückblickend betrachtet kann man sagen, ich habe immer gern mit Menschen gearbeitet, egal jetzt auf was für eine Ebene oder ob das jetzt Kunden waren, Gäste waren oder wie es halt jetzt Patienten sind. Das hat mir immer Spaß gemacht. Dann in einer Pizzeria gearbeitet, wo ich dann 2 Jahre das Geschäft geführt habe, weil meine Chefin damals sehr, sehr krank geworden ist. Und das hat mir eigentlich riesig Spaß gemacht, auch diese Mitarbeiterführung. Nur sie ist dann Gott sei Dank wieder gesund geworden und es war halt dann für uns zwei kein Platz mehr. Und natürlich habe ich dann für mich gesagt, okay, dann muss mich ich verändern und bin dann in Handel gegangen. Ich habe dann beim Hofer angefangen, das Filialleiter. Ich wollte eigentlich gleich mich als Rayonsleiter bewerben im Handel, aber nachdem ich sehr wenig Führungserfahrung gehabt habe, habe ich dann mich beim Hofer als Filialleiter beworben. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht und danach bin ich zum BIPA gegangen als Rayonsleiter. Ich war dann fast 15 Jahre beim BIPA tätig. Ich habe verschiedene Rayone gehabt, immer in Wien oder rund um Wien. Und die letzten 4 Jahre war ich Verkaufsleiter für ein Drittel von Wien, für fast ganz Niederösterreich und einen Teil vom Burgenland. Ja, das waren dann insgesamt 130 Filialen mit fast 1000 Mitarbeitern.
Das heißt, du hast dich nach über 30 Jahren im Beruf dann entschieden, da wieder auszusteigen und ganz was anderes zu machen.
Ja.
Nämlich dich wieder in der Schule zu setzen.
Genau. Und nachdem meine beiden Töchter in der Pflege sind und ich das ja eigentlich immer machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt sicher nur 17 Jahre arbeiten gehen, das zahlt sich in jedem Fall noch aus. Und habe dann die Ausbildung zum Pflegefachassistenten gemacht in der Krankenpflegeschule St. Pölten.
Mhm. Du hast sicher vorher gut verdient und dann bist in der Schule gegangen.
Mhm. Ja, das war am Anfang sicher eine Herausforderung, vor allem die ersten 2-3 Monate. Aber für mich war Geld nie alles. Also ich muss mich in erster Linie in meinen Job wohlfühlen, ich muss den gern machen. Wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und ich kann nichts machen, das mir keinen Spaß macht oder wo ich mich nicht wohlfühle, nur weil ich viel Geld verdiene.
Michael, du sprichst da jetzt ein Element an, das mir sehr gut gefällt, nicht? Und das wir auch schon immer wieder detektieren in unserer Tätigkeit, nämlich diese Sinnstiftung, nicht? Also es ist was Sinnstiftendes, dass man in einem Gesundheitsberuf tätig wird. Das finde ich super. Nichtsdestotrotz, nicht? Man braucht in Wirklichkeit eine Gage, sage ich jetzt einmal, um sein Leben bewältigen zu können. Und wie bist du jetzt an dieses Thema herangegangen? Wie kann man sie, weil die PFA-Ausbildung dauert insgesamt 2 Jahre, man ist 2 Jahre mehr oder weniger abhängig von Institutionen, die sozusagen da den Lebensunterhalt sichern. Wie bist du da vorgegangen?
Also für mich hat sich nach meinem Job beim BIPA die Frage gestellt, natürlich, wie kann ich das finanzieren, weil ganz ohne Geld oder Unterstützung hätte ich die 2 Jahre Ausbildung nicht machen können. Aber ich habe dann das Fachkräftestipendium bezogen. Mhm. Und das waren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, das waren knappe 2.000 Euro. Und für das, wie soll ich jetzt sagen, mit dem bin ich eigentlich gut zurechtgekommen. Man muss sich halt einfach in manche Sachen wieder einschränken. Aber ich glaube, wenn man viel Geld verdient, gibt man viel aus. Wenn man weniger verdient, gibt man halt einfach weniger aus.
Und ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zu unseren 2 weiteren Gästen. Peter, wen haben wir noch eingeladen? Beziehungsweise lassen wir vielleicht den Damen die Möglichkeit, dass sie sich selbst vorstellen.
Ich denke mal, ist eine gute Idee.
Mhm. Ja. Ja, also hallo, ich bin die Bettina Lanzenberger von der Bildungsberatung Niederösterreich. Bin heute mit meiner Kollegin da, die wird sie dann noch selber vorstellen. Und wir machen kostenlose und anbieterneutrale und vertrauliche Bildungsberatung in ganz Niederösterreich. Das heißt, wir sind auf Gemeindeämtern, in Rathäusern, in Bezirkshauptmannschaften, auf Arbeiterkammerbezirksstellen, in Büchereien unterwegs. Man kann unsere Termine auch im Internet nachlesen und buchen und wir machen da eben diese Bildungs- und Berufsberatung für Erwachsene oder hauptsächlich für Erwachsene. Und ja, möchte mich auch recht herzlich für die Einladung bedanken. Und das Beispiel, was wir jetzt gerade gehört haben vom Herrn Wolf, ist halt auch für unsere Beratung ein gutes Beispiel, weil sehr viele zu uns kommen, die sich beruflich verändern wollen, die vielleicht noch längere Zeit in einem Job sagen, ich würde gern was anderes machen und die auch immer wieder sagen, Geld ist nicht alles und meine Arbeit muss einen Sinn machen. Und wir beraten halt natürlich eben zur beruflichen Orientierung, aber dann auch zum Thema Ausbildungen, wo gibt's die passende Ausbildung beziehungsweise auch Bildungsförderungen. Genau.
Ja, mein Name ist Nathalie Rochert. Ich arbeite, so wie meine Kollegin Bettina, arbeite ich bei der Bildungsberatung Niederösterreich. Ich bin vor allem zuständig in St. Pölten für die Beratung und betreue außerdem noch Mödling und Baden mit. Damit man einen Eindruck hat, welche Personen zu uns kommen, also die Jüngsten sind so um die 15, meistens Jugendliche, die überlegen, ob sie vielleicht statt der Schule was anderes machen wollen. Aber es kommen auch Maturantinnen, die überlegen, wie es nach der Matura weitergehen könnte. Und der Großteil unserer Kundinnen sind Erwachsene, die sich beruflich verändern wollen oder müssen. Und es ist natürlich dann doch eine ziemliche Herausforderung, dass man alles unter einen Hut kriegt. Also das tägliche Leben mit den Verpflichtungen, die man hat. Und vielleicht auch Kinder und die Zeit, die man braucht und das Geld, das man bräuchte. Und das sind dann viele Fragen auf einmal. Und Leute kommen dann auch zu uns, weil sie sagen, im Internet, da steht zwar sehr viel drinnen, aber in dem Dschungel habe ich jetzt für mich keine Lösung zusammenschneidern können. Und die sind dann recht froh, wenn sie ein Gegenüber haben, das mit ihnen gemeinsam das durchdenkt. Und wir haben dann auch die entsprechenden Infos. Und die Orientierungshilfe ist dann auch ein Teil von unserem Job, dass wir mit den Leuten einfach den Prozess durchgehen, damit sie zu einem Weg kommen und zu einer Lösung und zu einer Idee, wo sie sagen, das passt.
Muss ich schon einen konkreten Berufswunsch haben, eine Idee haben, wo die Reise hingeht, oder unterstützen Sie ja in der Sinnfindung? Also wo wenn ich sage, na, da was das, was ich jetzt mache, da kann ich nicht mehr weiter, weil ich habe noch keinen Plan, wo es hingehen soll. Sind Sie da auch unterstützend tätig?
Das ist eine gute Frage. Manche Kundinnen denken, wenn sie zu uns kommen, müssen sie schon wissen, was sie wollen. Also es reicht, wenn man ein Problem hat. Es reicht, wenn die Leute das Gefühl haben, ich muss oder will mich verändern. Mhm. Und man braucht noch gar keinen Plan.
Und Sie, also in der Pflege sagt man Case Manager, das heißt, Sie nehmen sich den Fall an und gehen gemeinsam den Weg, also was von der Idee bis hin zur Finanzierung. Im Fall vom Herrn Wolf, was hätten Sie ihm geraten, wäre er, bevor er mit der PFA-Ausbildung gestartet hätte, zu Ihnen gekommen, was hätte er für Anspruchmöglichkeiten gehabt und gibt es eine Altersgrenze? Das würde mich mal interessieren, weil wir zwar, du bist ja auch, du stehst ja auch für lebenslanges Lernen. Ne?
Ich würde schon sagen, ich würde allerdings trotzdem nur fast gerne einen Schritt zurückgehen. Ich habe zuerst verstanden, ihr seid an mehreren Standorten im Einsatz. Das heißt also, ich habe jetzt kein fixes Büro, wo ich hinkomme, sondern ich habe Termine, die in unterschiedlichen Settings, sage ich jetzt einmal, und an unterschiedlichen Örtlichkeiten stattfinden. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das stimmt. Also wir haben natürlich unsere Bürostandorte. Die Nathalie ist beim BHW, Bildung hat Wert, beschäftigt, hat den Hauptstandort in St. Pölten. Ich bin Mitarbeiterin bei der Firma Transjob, habe mein Büro in Amstetten, betreue mit meiner Kollegin das Mostviertel, also Amstetten, Melkscheibs und Weidhofen an der Ips. Und wie gesagt, wir bieten diese mobile Bildungsberatung. Wir fahren eben in die Gemeinden, in die Regionen bieten da vor Ort halt für die Leute die Bildungsberatung. Uns ist es ein Anliegen, dass die Menschen nicht allzu weit fahren müssen, damit sie zu einem Beratungsgespräch kommen können. Und jetzt seit Corona hat sich natürlich die Videoberatung auch ganz enorm etabliert. Das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, dass wir über Video mit den Menschen Beratungen durchführen.
Und ich kann wahrscheinlich auf einer Homepage oder auf irgendeinem elektronischen Medium kann ich mir diese Termine beziehungsweise auch die Örtlichkeit der Termine anschauen. Und wir werden später in den Shownotes dann diese Homepage auch veröffentlichen. Jetzt bin ich da dazwischen gegrätscht und habe auch die Frage von Peter vergessen. Und ich weiß nicht, ob er schaut mich ganz traurig
an. Grätschen, ne?
Grätschen, genau.
Genau. Sie wissen meine Frage noch, und zwar, was hätten Sie dem Michael Wolf geraten, wenn er vor seiner PFA-Ausbildung zu Ihnen gekommen wäre, beziehungsweise wissen wir jetzt von Michael, dass er hier schon im Beruf tätig ist, als Pflegefachassistent und sich aber noch immer weiterbildet, nämlich weil er jetzt inskribiert hat an der FH St. Pölten und den Bachelor für Gesundheits- und Krankenpflege macht. Also hätte er auch in dem Fall noch weitere Anspruchsmöglichkeiten?
Also in dem Fall hätten wir ihm wahrscheinlich dasselbe geraten, was er dann in Anspruch genommen hat, nämlich das Fachkräftestipendium. Mittlerweile gibt es da eine kleine Änderung. Also es gibt das Pflegestipendium übers AMS auch, wo jetzt einfach bestimmte Pflegeausbildungen gefördert werden. Und seit kurzem auch dieses Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege, was allerdings an ein Beratungsgespräch beim AMS gebunden ist. Also da müsste man vorher Kontakt aufnehmen mit dem AMS.
Der Michael hat gleich einen Einwand beziehungsweise eine Frage.
Da ist halt, also dieses Pflegestipendium wurde mir auch gesagt vom AMS, da ist halt immer das Problem, dass du vorher arbeitslos sein musst. Und ich habe eigentlich nicht vorgehabt, dass ich meinen Job, den ich eigentlich gern mache da, oder überhaupt das Dienstverhältnis auflöse, nur damit ich dann eine Unterstützung kriege.
Also unseres Wissens nach geht es auch, wenn man karenziert ist. Also wenn man vom Dienstgeber karenziert ist, genau.
Okay. Weil ich glaube, eine von die Schwierigkeiten liegt wahrscheinlich auch in der Kombination von verschiedenen Förderschienen. Beziehungsweise wirklich ganz auf der individuellen Ebene. Das heißt also, als Betroffener oder wie nennt man sozusagen, also ich glaube, ich habe zuerst den Begriff Kunde gebraucht, nicht, den ich sehr fein finde, nicht, weil man hat dann dieses, dieses Thema Parteienverkehr, ne, das hört man nun manchmal, dass das so ein bisschen noch Bittsteller klingt, das hat man dann nicht. Also der Kunde kommt und ihr geht's dann, ihr macht's dann mehr oder weniger so eine Anamnese, ne, schaut's an, wie ist der konfiguriert. Beim Michael wäre das jetzt sozusagen ein 49-jähriger Mann mit zwei Kindern, verheiratet womöglich, der sozusagen eine Menge beruflicher Vorerfahrung hat und der dann sozusagen in einer Förderschiene gut fällt. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man Förderungen kombiniert? Also gibt es da Dinge, die ich sozusagen aufeinander aufbaue?
Die Möglichkeit gibt es auch, aber das muss man sich immer ganz individuell anschauen, weil jede Fördermöglichkeit, jedes Stipendium, jede Leistung hat gewisse Voraussetzungen und man muss sich halt anschauen, welche Voraussetzungen bringt die Person mit. Das ist halt beim AMS, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pflegestipendium beziehe, nicht möglich, dass ich auch die Pflegeausbildungsprämie vom Land Niederösterreich beziehe. Und das muss man sich halt dann genau anschauen. Werden die Voraussetzungen für die jeweilige Förderung erfüllt? Und was ist dann darüber hinaus noch möglich? Weil es ist ja dann auch oft ja ein Altersthema, also manche können dann vielleicht nur Familienbeihilfe beziehen. Mhm. Bei anderen geht es vielleicht mit Kombination mit einer Bildungskarenz oder Studienförderung ist schon angesprochen worden. Also das muss man sich dann, wie gesagt, immer individuell anschauen. Und das ist halt für manche unserer Kunden auch oft ein bisschen schwer zu verstehen, weil es dann kommen und sagen, mein Nachbar kriegt die Förderung, warum krieg's ich nicht? Aber man muss halt dann einfach auch gewisse Voraussetzungen erfüllen.
Und bei allen Pflegeförderungen ist es auch so, es gibt eine eigene Hotline dafür. Das ist die Hotline von der MAG, Menschen und Arbeit. Und da wird ganz speziell beraten zu den Förderungen für Pflegeausbildungen. Wobei man sagen muss, in erster Linie für Personen, die übers AMS kommen. Also so wie jetzt in der Situation ist es gut, wenn dann jemand zum Beispiel zu uns kommt, weil da erfährt man dann noch andere Möglichkeiten, die außerhalb liegen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt haben wir sehr, sehr intensiv haben wir uns über diesen Prozess der Beratung unterhalten. Also wenn ich jetzt sozusagen unschlüssig bin, und das wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer treffen, ich bin unschlüssig, bin vielleicht mit meiner derzeitigen Lebens- und Arbeitssituation jetzt nicht mehr ganz zufrieden, jetzt machen wir da einen Beratungstermin aus. Das geht übers Internet, man trifft sie dann und man hat sozusagen so eine Face-to-Face-Beratung oder eben über Telekom-Konferenzberatung. Jetzt ist es so, dass ich jährlich im September herausgefordert bin, den Lohnsteuerausgleich zu machen. Und wenn ich den Lohnsteuerausgleich mache, dann gibt es da verschiedene Formularfelder und die sind immer grauenhaftest formuliert. Und man muss dann sie in irgendeiner Form eine Antwort ausdenken. Meine Frage jetzt, nach dem Beratungsgespräch, seid ihr dabei im Antrag stellen, in diesem administrativen System, damit man da sozusagen die richtigen Antworten in die richtigen Formularfelder schreibt? Weil ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, nicht ob ich den Antrag korrekt ausfülle oder ob ich das hinfälliger mache und dann vielleicht keinen Anspruch auf eine Förderung habe.
Die Frage ist gut. Also es ist so, wenn wir Kundinnen haben, wo man den Eindruck hat, das könnte ein Problem sein, das Antrag ausfüllen, dann biete ich das in der Regel an, dass die Personen noch einmal kommen können oder wir machen es gleich an Ort und Stelle. Es ist aber so, dass in der Regel die meisten Kundinnen die Anträge, die wir empfehlen, selber ausfüllen können. Mhm. Also es geht da jetzt zum Beispiel um die Bildungsförderung neu vom Land Niederösterreich. Das ist ein sehr kundenfreundliches Formular im Internet, online. Dann gibt es zum Beispiel die Bildungskarenz, die wird sowieso übers AMS beantragt. Und es gibt aber eine Förderung, die ist für Personen mit maximal Pflichtschulabschluss. Das ist der Weiterbildungscheck. Das ist quasi ein Budget von 3.000 Euro, das man nutzen kann für eine Ausbildung, kann man sagen. Ist eine tolle Sache, wird gefördert von der EU.
Aber ist Einmalbetrag?
Das ist ein Einmalbetrag, man kann ihn aber auf mehrere Ausbildungen aufteilen.
Mhm. Okay.
Und ich finde, das ist insofern recht gut gelöst. Diese Förderung ist geknüpft an eine Beratung erstens. Mhm. Also die Personen müssen bei unserer Einrichtung eine Beratung in Anspruch nehmen, damit man einmal schaut, ist das überhaupt sinnvoll und was ist der Plan? Und zweitens wird diese Förderung mit uns gemeinsam gestellt. Und nachdem es eine EU-Förderung ist, ist sie relativ aufwendig. Und es ist wirklich sinnvoll, dass das mit einer Beraterin ausgefüllt wird.
Das ist fein. Michael, um auf dich zurückzukommen, nicht? Jetzt bist du gerade in einer Ausbildung, die so ein bisschen überlappend ist, wenn ich die richtig verstehe. Das heißt also, du bist auf der einen Seite beruflich tätig, das heißt also, du machst da im Haus Dienste. Und auf der anderen Seite bist du sozusagen in der Hochschule inskribiert und machst da deine Vorlesungen bzw. absolvierst die vorgesehenen Praktika. Wie hast du sozusagen die Gehaltseinbuße, die einhergeht mit einer Reduktion der Dienstzeit oder der Wochenarbeitszeit, wie kompensierst du das, wenn ich so indiskret fragen darf?
Naja, nachdem ich da jetzt eigentlich recht viel neue Sachen auch wieder gehört habe, es ist halt so ein Dschungel, auch wenn du die im Internet auskennst oder man kennt ja auch in unserem Alter dann schon eine Menge Leute, die man fragen kann, aber trotzdem habe ich für mich eigentlich keine passende Förderung gefunden, weil man sozusagen fast ab 41 aus jedem Raster rausfällt. Ich bin einfach schon zu alt für Förderungen. Und ich habe jetzt einmal meine Arbeitszeit auf 30 Stunden reduziert und baue die Nachtzeitguthaben oder auch mit Urlaubstagen. So muss ich sagen, geht es sich im Moment recht gut aus und ich habe jetzt einfach vor, im ersten Jahr die 30 Stunden weiterzumachen. Wie gesagt, ich habe aber auch mit meinem Bereichsleiter ausgemacht, dass wir sie da in kürzeren Abständen immer zusammensetzen und das wieder neu evaluieren und auch besprechen, ob das für mich noch so passt. Und im zweiten Jahr gehe ich dann in Bildungskarenz.
Bildungskarenz, ja, hört sich gut an. Können Sie uns über Bildungskarenz was sagen?
Ja, kennen wir schon. Es ist halt, momentan ist es eh sehr in den Medien,
genau.
Mit diesen Rückzahlungsaufforderungen. Da geht's aber meistens um Online-Kurse, wo halt gewisse Auflagen anscheinend nicht erfüllt wurden. Bei einem Studium schaut man sich dann aber ohnehin die ECTS an und schaut eben, ob die Prüfungen abgelegt wurden, ob die Nachweise sozusagen erbracht wurden. Und das geht ganz gut mit einer Bildungskarenz. Ja. Mhm. Und da hat man dann auch eben monatliche Leistung übers Weiterbildungsgeld. Ich muss halt dazu sagen, das kann ich auch nur jetzt aus heutiger Sicht beantworten, weil es ist immer wieder im Gespräch, dass es Änderungen geben wird und das kann sich natürlich bis nächstes Jahr oder bis der Kollege dann soweit ist, noch verändern. Drum empfehlen wir halt dann auch immer, sich vorher noch bei den Fördergebern zu erkundigen, beziehungsweise halt einfach auch bei uns einmal anzurufen und nachzufragen, wie schaut es jetzt aktuell aus.
Aber prinzipiell ist eine Bildungskarenz was, wo ich meine Arbeitszeit reduziere und diesen Lohnverlust durch eine Förderung ausgeglichen bekomme und ich muss dafür zum Beispiel beim Studium diese European Credit Transfer System Punkte nachweisen können, die ECTS-Punkte. Mhm.
Wobei, da gibt es, glaube ich, noch einen Sonderaspekt, den wahrscheinlich der Michael auch in Anspruch nimmt, nämlich die Bildungsteilzeit. Das heißt also, auch da wiederum bei der Bildungskarenz ist man ja ein Jahr oder bis zu einem Jahr völlig karenziert von der beruflichen Tätigkeit. Das heißt also, der Dienstgeber stellt einen Sonderurlaub zur Verfügung, während des Arbeitsmarktservice sozusagen für das Einkommen sorgt in Höhe des Arbeitslosengeldes derzeit, nicht, das man als Taggeld ausbezahlt kriegt. Bei der Bildungsteilzeit ist meines Wissens noch eine Spur anders. Da ist sozusagen der Ausgleichsbetrag der Stundenreduktion ein starrer Betrag, der dann aufs Gehalt aufgezahlt wird. Das heißt also, das Arbeitsmarktservice zahlt dann einen fixen Gehalt und ich kann mein Stundensoll auf die Hälfte oder bis zu einem Drittel eben reduzieren und dann das entsprechend für den Zeitraum in Anspruch nehmen.
Derzeit.
Derzeit, und das ist natürlich in Änderung begriffen immer wieder. Also es macht wahrscheinlich Sinn, wenn man auch in dem Zusammenhang mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Jetzt ist bei uns im Haus immer wieder das Thema, wenn es um Information geht, und Gesundheitseinrichtungen sind ja sehr, wie soll man sagen, informationsintensiv, und es treten auch häufig sozusagen verschiedene Barrieren auf, und wir versuchen halt den Zugang möglichst niederschwellig zu machen. Das heißt also niederschwellig in Bezug auf Sprache, niederschwellig in Bezug auf den Zugang. Also gibt's die Möglichkeit, dass man sozusagen noch an so einem formalen Beratungsgespräch irgendwo so eine Fast Lane hat, wo man einen Zugang findet zu euren Einrichtungen, wo ich sagen kann, da rufe ich jetzt einmal an, weil mir was unklar ist. Gibt's sowas?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also jeder Kunde, jede Kundin kann ja direkt mit uns auch in Kontakt treten. Wie gesagt, diese Terminbuchungsmöglichkeit im Internet soll einfach eine Vereinfachung sein. Aber natürlich, unsere Kontaktdaten sind auch öffentlich. Das heißt, man kann uns anrufen und wir bieten es unseren Kunden, Kundinnen immer an in den Beratungsgesprächen, wenn Fragen auftauchen. Sie können sich jederzeit melden, anrufen, E-Mail schreiben. Man kann einen Folgetermin ausmachen, persönlich oder per Video. Also da, glaube ich, haben wir einen relativ unkomplizierten Zugang. Ja.
Ich habe auch diese Niederschwelligkeit angesprochen, weil das für uns natürlich auch immer wieder ein Thema ist, und zwar in Bezug auf Inklusion. Also wenn jetzt in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung vorliegt, bin ich da in der Einrichtung auch an der richtigen Adresse? Oder bin ich bei euch an der richtigen Adresse, wenn es darum geht, Beeinträchtigung, ich habe körperlich oder geistig in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung, kann ich mir auch da Rat holen, beziehungsweise kann ich mir vielleicht auch mit Zu- und Angehörigen Ratschläge holen, wie mit dem Thema Beruf, Inklusion umgehen kann? Mhm.
Ja, es gibt natürlich viele verschiedene Situationen für Inklusion. Bei Personen mit körperlichen Einschränkungen oder auch mit psychischen Einschränkungen, das ist in den letzten Jahren ziemlich gestiegen, ja, also Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, die sind bei uns ganz richtig am Platz. Wir arbeiten auch eng zusammen mit Fit to Work. Das ist eine Einrichtung für Personen, die aus körperlichen Gründen oder gesundheitlichen Gründen Probleme haben mit dem Arbeitsplatz. Und die schicken viele Kundinnen zu uns für einen Orientierungsprozess. Und das ist eigentlich genau das Thema. Da sind die Personen ganz richtig bei uns. Inklusion betrifft auch das Thema Migrantinnen. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Ich habe relativ viele Migrantinnen, also Frauen, die gut ausgebildet sind und die frustriert sind, weil sie in Österreich mit ihrer Ausbildung nicht landen können.
Okay.
Und die einen Weg suchen, dass sie einen Arbeitsplatz haben, der auch nur annähernd ihrer Qualifikation entspricht. Und dann ist zum Thema Inklusion noch zu sagen, also es gibt natürlich dann auch Menschen, die haben so eine spezielle Einschränkung, dass es dann sinnvoll ist, wenn sie zu einer Einrichtung gehen, die auf diese Einschränkung spezialisiert ist. Also spezielle Arten von Behinderung zum Beispiel oder dann auch mit psychischen Erkrankungen. Also ab einem gewissen Grad muss man dann natürlich schon schauen, ob es nicht sinnvoll ist, wenn man zumindest sich kurzschließt mit Fachleuten.
Okay, also in Bezug auf Migrantinnen beispielsweise geht es auch darum, dass sie diese, also ich kenne es von der Pflege oder ich glaube in der Medizin ist auch das der gängige Begriff, dass man diese Nostrifikation dann sozusagen unterstützt, wo ein Bildungsabschluss, der irgendwo auf der Welt erlangt worden ist, dann in Österreich anerkannt wird oder womöglich mit Auflagen anerkannt wird, was ja auch gar nicht ganz selten vorkommt, dass jemand sozusagen zuzieht und da seine Ausbildung dann natürlich nutzen will und dass diese dann anerkannt wird. Also auch da seid ihr die richtigen Ansprechpartner.
Also die Nostrifikation ist bei vielen der erste Schritt. Mhm. Und da gibt es aber eine eigene Einrichtung.
Okay.
Die heißt AST, also AST, ist in St. Pölten zum Beispiel angesiedelt beim AMS. Mhm. Und die unterstützen speziell zu den Fragen der Nostrifikation. Und da gibt es dann auch eigene Förderungen dafür. Es gibt auch einige Informationen im Internet. Aber die Nostrifikation ist oft erst der erste Schritt. Also das ist quasi ein Formalakt. Und dann ist aber der schwierige Prozess, dass man tatsächlich einen interessanten Arbeitsplatz findet. Mhm.
Das ist aber dann auch wiederum sozusagen, da wird man dann auch wieder an einer Anschlussstelle vermittelt, quasi ans Arbeitsmarktservice, die sich dann mit der tatsächlichen Beschäftigung auseinandersetzt, oder? Also ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht so weit gehen, dass ihr irgendwelche Arbeitsplätze vermittelt, oder?
Wir vermitteln nicht, aber das, also das Problem ist oft, dass sich niemand zuständig fühlt. Mhm. Und dass wirklich Leute oft nach einer jahrelangen Odyssee bei uns landen und schon total entmutigt und frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, sie fallen überall durch und keiner nimmt sich Zeit und schaut sich ihre Situation einmal ein bisschen genauer an. Ja, und das ist, also es ist wirklich auch gerade für Menschen, die nicht aus diesem System kommen, kann es sehr schwierig sein, sich zurechtzufinden und draufzukommen, wie komme ich denn zu einem Arbeitsplatz, wo ich mich mit meinen Gaben und auch mit meinen Ausbildungen einbringen kann. Das ist ja auch für Österreicherinnen oft schwierig, gerade wenn man besser qualifiziert ist und kein Beziehungsnetz hat, ja, und nicht genau weiß, wie die Gesellschaft tickt und wie funktioniert das. Und da versuchen wir halt mit den Leuten eine Lösung zu finden.
Auch wiederum ein ganz profanes Thema. Wie lang dauert denn dann so ein Beratungstermin? Weil ihr habt jetzt unheimlich viele Angebote genannt. Ja. Es ist sehr facettenreich. Mhm. Ich denke mal, wenn ich mir jetzt das Leben von Michael anschaue, nicht das, wie soll man sagen, halt 49 Jahre ziemlich geballt, wahnsinnig interessant ist. Also ich finde das auch spannend, nicht sozusagen den Bildungsweg und wie kommt man in solche Situationen. Also da ist ja wirklich jedes Individuum ein eigener Roman quasi an Erlebnissen. Wie lange dauert jetzt so ein Beratungsgespräch im Durchschnitt oder ist es so unterschiedlich, dass man da gar keine Auskunft geben kann?
Bei mir dauern die meisten Gespräche, die persönlichen Gespräche dauern meistens um die 50 bis 60 Minuten.
Okay.
Das ist einfach ein guter Zeitraum für die Konzentration und fürs Gespräch. Manchmal auch länger, manchmal auch kürzer. Wichtig ist, dass man mehrmals kommen kann. Mhm. Also es ist ja gerade, wenn ein Orientierungsprozess ist, dann braucht man eigentlich mehrere Treffen. Das sind einmal die ersten ein, zwei Treffen, sind einmal, dass man überhaupt anschaut, was ist die Situation, was bringt die Person mit, welche Qualifikationen hat sie. Und dann in einem Orientierungsprozess arbeiten wir manchmal auch mit Methoden, wo man dann auch ein bisschen was in der Hand hat, mit dem man arbeiten kann. Dann arbeitet man mit dem, schaut, das wird dann immer mehr eingeengt auf ein oder zwei Möglichkeiten, die dann am Schluss überbleiben und dann schaut man sich an, wie könnte man das umsetzen.
Für mich als Rat- und Hilfesuchende Person fallen Kosten an?
Nein, also für unsere Beratungsleistung nicht. Das ist kostenlos. Wir werden ja auch vom Europäischen Sozialfonds gefördert, vom Bund, vom Land Niederösterreich und von der Arbeiterkammer Niederösterreich. Also es ist für die Kunden, Kundinnen vollkommen kostenlos, wenn sie zu uns kommen. Ja.
Super. Und wie lang dauert es jetzt, dass ich so einen Termin bekomme? Nicht? Weil man muss ja sagen, es gibt ja viele Angebote, die wahnsinnig attraktiv sind. Und wenn was wahnsinnig attraktiv ist, dann hat es häufig an hohen Zustrom. Also mit welchem zeitlichen Verzug kriege ich dann so einen Termin, wenn ich jetzt sozusagen heute drauf komme, ich möchte an meiner Lebenssituation was verändern?
Also wir haben ja, wie gesagt, unsere Termine häufig in den Gemeinden. Manche Orte suchen wir halt vielleicht nur einmal im Quartal auf. Ja. Dann muss man schauen, gibt es vielleicht in der Nähe einen anderen Ort, wo schneller ein Termin möglich ist, beziehungsweise wenn es jetzt eine dringende Anfrage ist oder eine dringende Angelegenheit, dann versuchen wir schon auch flexibel zu sein und wenn die Leute das auch sind, dass sie zum Beispiel nach St. Pölten kommen können oder nach Amstetten oder halt einen Ort aufsuchen können, der in der Nähe ist, dann würde ich jetzt einmal sagen, wird man wahrscheinlich innerhalb einer Woche einen Termin bekommen und ein Videoberatungstermin ist meistens relativ rasch möglich.
Okay, super, ja. das hört sich positiv an. Jetzt haben wir relativ viel über sozusagen rundherum, über die Beratung, über den Beratungstermin, den man relativ kurzfristig kriegt und der relativ breit gefasst ist und wo ich das Angebot als extrem attraktiv jetzt für mich einmal bewerte. Nicht? Also ich finde, das ist wirklich ein super Angebot. Jetzt stehen natürlich hinter all diesen Dingen auch Menschen. Was haben Berater, die jetzt so eine Beratung und so ein breites Wissen haben müssen, was haben die für eine Ausbildung? Oder wie bereitet man sich denn auf so einen Job vor? Nicht? Weil es ist im Grunde auch wiederum eine Beschäftigung, die womöglich auch ganz interessant sein könnte. Nicht?
Ja, also wir haben unterschiedliche Zugänge. Wir haben, was uns alle vereint, ist, dass wir Ausbildung haben in Bildungs- und Berufsberatung. Da gibt's eigene Lehrgänge dafür. Aber von unseren Zugängen her ist es relativ unterschiedlich. Wir haben Leute, so wie ich zum Beispiel, die haben soziale Arbeit studiert oder Leute, die haben Soziologie studiert oder Psychologie oder sprachenwissenschaftliches Studium. Ein Kollege hat, glaube ich, sogar ein sportwissenschaftliches Studium. Also es gibt da relativ einen breiten Zugang, aber man muss halt dann natürlich auch im Bereich Bildungs- und Berufsberatung eine eigene Ausbildung haben.
Also im Allgemeinen sind es Berufe, die Quellberufe sind meistens Berufe aus dem Sozialbereich. Und dann ist es aber auch so, dass man natürlich on the job ganz viele Sachen einfach recherchiert und dass man die selber irgendwie auch erkunden müssen. Es ist eine schöne Seite von unserem Job, wir erfahren ständig Neues und es ist eigentlich ein Job, wo man ständig was dazulernt, was uns Menschen erzählen, die Biografien sowieso, aber auch Themen, die wir recherchieren müssen, weil wir es einfach nicht wissen. Mhm.
Jetzt haben wir eingehend gesprochen, dass dieses Haus super schön ist, aber dass wir unbedingt unsere Kolleginnen brauchen, dass wir hier Patientinnen gut versorgen können. Wie ist die Nachfrage, was Berufe im Gesundheitsbereich betrifft? Ist das was Zuhörerinnen, Sie sehen es leider nicht, ein Lächeln ist im Raum.
Also es gibt Menschen, die zu uns kommen, meistens Frauen, die wissen ganz genau, sie wollen in die Pflege. Oft ist es auch verknüpft mit dem Wunsch, einen Beruf auszuüben, der sinnvoll ist. Oder es ist auch aus einer Not heraus, dass man einen Beruf braucht und weiß, es ist relativ einfach. Und man kann sich Pflege vorstellen. Mhm. Ja. Mhm.
Relativ einfach im Zugang, hoffe ich nicht.
Im Zugang, ganz genau. Okay, im Moment mit der Fördersituation. Okay, ja. Ja, das ist eine Gruppe von Personen, ist aber nicht riesengroß, muss ich sagen. Wobei es natürlich schon so ist, durch die Förderungen, die es jetzt gibt, Pflegestipendium und so weiter, ist es schon so, dass wenn sich Frauen überlegen, dass sie wechseln wollen und dass Pflege eventuell in Frage kommt, ist das natürlich ein riesiger Anreiz. Und dann gibt's Menschen, Frauen meistens, die in den Sozialbereich wechseln wollen und die sofort sagen, also ich besprich dann verschiedene Möglichkeiten mit ihnen und die sofort sagen, na, Pflege ist gar nichts. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch Menschen, Frauen meistens, die aus der Pflege kommen, die einfach körperliche Probleme haben, zum Beispiel.
Und die sozusagen den gegenläufigen Weg verfolgen.
Gibt's natürlich auch.
Und Michael, wir haben jetzt zweimal gehört, das sind vor allem Frauen, die diese Gesundheitsberufe ansteuern. Warum du als Mann, ne, die kennst du wahrscheinlich für mich beantworten, der Peter, für
sich. Ich wollte gerade sagen, jetzt sitzen da drei Männer, die drei Krankenpfleger sind.
Genau, aber wir sind halt nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit, nicht, sondern das ist eher der umgekehrte Fall. Also es ist halt, Gesundheitsberufe sind eher frauenlastig, das muss man sagen. Warum bist denn du jetzt sozusagen in die Pflege gegangen? Oder was hat die jetzt genau zu dem gebracht als Mann?
Also ich glaube einmal, grundsätzlich ist ja in mir der Wunsch, Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger zu werden, schon ganz, ganz, ganz früh in meiner, ich sage jetzt einmal, am Anfang meiner Ausbildung gestanden. Was mich jetzt letztendlich dazu bewogen hat, waren sicher zum einen meine Töchter, die eben beide im Gesundheitsberuf sind und wir uns ja auch viel unterhalten daheim, damals wie heute auch. Es geht meiner Frau manchmal sehr auf die Nerven.
Was macht denn der Frau?
Meine Frau ist Fußpflegerin und ist selbstständig seit fast 20 Jahren.
Das ist aber auch ein verwandter Beruf.
Oder auch zum Teil Patienten. und für mich, also ich wollte einfach auch was Sinnstiftendes machen und was, wo ich mich am Abend, wenn ich rausgehe von der Arbeit, mich wohlfühle, aber auch ich daheim dann einfach eine Ruhe habe. Die habe ich in meinem letzten Job dann nicht mehr gehabt. Ich bin vom Auto ausgestiegen daheim, habe daheim meinen Laptop auftrat und das ist gegangen bis 10, 11 in der Nacht, dann in der Corona-Zeit auch am Wochenende. Und heute mache ich 12 Stunden mein Job, geht dann aus, ich bin amiert. Aber ich weiß, nach mir kommt wer und der übernimmt die Patienten so lang, bis ich dann wieder komme oder auch irgendein Kollege von mir wieder kommt. Und das verschafft mir eine innerliche Ruhe auch und ich kann daheim auch ganz gut entspannen und runterkommen in der Zeit, wo ich halt daheim bin.
Es ist also durchaus machbar, es ist finanzierbar, eine Ausbildung in der Pflege zu machen. Es macht auch Sinn, ab dem 40. Lebensjahr sozusagen sich noch neu zu orientieren. Und ich glaube, das ist auch was, wo man den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen so die Motivation mitgeben muss. Es ist kaum jemals zu spät, sich sozusagen beruflich umzuorientieren. Die Kolleginnen nicken da auch. Also die dürften zustimmen. Ich glaube, wir haben in unserem Gespräch jetzt relativ viel gelernt. Michael, könnte man vorstellen, also du hast bei manchen Sachen aber auch den Eindruck gehabt, auch dir war das jetzt nicht so hundertprozentig bewusst, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, dass man so individualisiert beraten wird, oder?
Das stimmt, ich bin auch jetzt sehr dankbar, dass ich die beiden Damen kennengelernt habe.
Ja. Also ich denke einmal, es wird im Nachgang noch durchaus ein Gespräch stattfinden.
Mir geht es aber auch so wie Michael, weil an uns treten ja, oder an mich und die wahrscheinlich auch, treten immer wieder Leute heran, die sagen, du, ich würde gern, wo kann ich hingehen? Ja. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das ist wirklich großartig.
Genau.
An der Stelle kann ich gleich dazu sagen, also man findet uns ganz leicht im Internet, Bildungsberatung Niederösterreich. Die Abkürzung ist BBN, Bertha Bertha Nordpol. Wenn man das eingibt bei Google, ist man sofort bei uns.
Also wir werden auch das wiederum in den Shownotes veröffentlichen. Ich finde ganz spannend, dass sozusagen eine berufliche Karriere sich an der Kurzschrift sozusagen aufgebaut hat. Das finde ich, das ja, hat super. Was, das werde ich in Zukunft nur sollte ganz häufig erzählen, weil mir das ganz, ganz viel Spaß macht. Und ich habe so eine Erinnerung an meine Zeit. Also wir haben ja auch Kurzschrift gelernt, ganz, ganz intensiv. Und ich kann mich erinnern an einen Kollegen von mir, und der hat einmal so eine Schularbeit abgegeben zum Thema Kurzschrift. Und die Lehrerin hat dann sozusagen in dem Begründungstext für die negative Noten geschrieben, diese Kürzel gibt es nicht. Der war also so kreativ.
Sehr kreativ.
Der war also so kreativ, der hat seine eigene Kurzschrift erfunden. Heute braucht kein Mensch mehr Kurzschrift und ich glaube, das ist so ein bisschen das Motto der Zeit. Man muss sich weiterentwickeln, man muss schauen, dass man dranbleibt, man muss lernen, mit Freude was Neues erkunden, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und wie gesagt, Kurzschriftlerner ist nicht verkehrt. Kurzschrift dann wieder vergessen, wahrscheinlich auch nicht, aber grundsätzlich dranbleiben, was Neues machen, ist super.
Wir schließen. Mich wundert es jetzt ein bisschen, dass du den Appell, den du normalerweise von unseren Gästen einforderst, heute selbst ablieferst, aber ja.
Ja, ja, nein, ja. Aber ich lasse ja natürlich die Gäste niemals aus und fordere immer so einen Appell ein und ich würde beginnen, weil wir als Männer in den Gesundheitsberufen ja immer in der Minderzahl sind. Wir kehren das einmal um und sagen, Gentleman first.
Michael,
was ist denn dein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Ausbildung, zum Thema Fortbildung und zum Thema grundsätzlich Leben?
Also ich kann nur jeden dazu raten oder jeden aufzufordern, einfach sie immer wieder weiterzubilden oder einfach neue Sachen anzugehen. Natürlich bedeutet das, dass du aus deiner Komfortzone raus musst und das ist nicht immer leicht und vielleicht für Menschen, die so verhaftet sind in ihre Abläufe, vielleicht nur schwieriger, aber es zahlt sich in jedem Fall aus und ich glaube, mit der richtigen Kommunikation kannst du auch diese ganzen Hürden leichter bewältigen oder sogar aus dem Weg räumen?
Super. Ich glaube, mit dem Hürden aus dem Weg räumen adressieren wir eh gleich unsere zwei weiteren Gäste. Was wäre da der Appell? Was gibt's ihr als Take-Home-Message unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg?
Was ich gern mitgeben würde, ist, dass wenn es jetzt einmal schwierig ausschaut, dass es ja, wie gesagt, da Möglichkeiten gibt, wo man sich beraten lassen kann und dass man oft dann draufkommt, dass es doch eine Variante gibt, wie etwas finanzierbar wird oder vielleicht eine Alternative zur Ausbildung, die man sich ausgesucht hat. Also reden drüber hilft immer, ja, und da sind wir, glaube ich, die richtigen Ansprechpartner.
Ich möchte auch Mut machen, wenn man den Wunsch hat, dass man sich verändert, wenn vielleicht ein gewisser Leidensdruck da ist, dass man nicht ewig wartet. Wir haben manchmal Kundinnen, die kommen erst nach vielen, vielen Jahren. Es ist gut, dass sie überhaupt kommen, ja. Aber ich wundere mich dann, dass sie das so lange ausgehalten haben und dass sie so lange nichts verändert haben. Und ich möchte einfach Mut machen, wenn man sagt, es wäre gut, ich spüre, es wäre gut, eine Veränderung in meinem Leben beruflich, und man hat keine Idee, dass man sagt, okay, dann schaue ich mich einmal um und nehme mal eine Beratung in Anspruch, weil es gibt in der Regel mehr Möglichkeiten, als man denkt.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank für eine Menge recht in dem Fall sehr, sehr wertvoller Informationen. Ich bin froh, dass wir uns diesem Thema angenommen haben und sage, ja, herzlichen Dank für die Zeit und für die Auskunft sozusagen.
Schön, dass Sie da waren. Und liebe Zuhörerinnen, nutzen Sie Ihr Leben. Sie haben nur das eine.